Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, ich darf heute zwei tolle Gäste aus der Forschung im Studio begrüßen, und zwar Professor Dr. Julian Tornow und Dr. Marvin Cousin. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo, auch willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Wir sind großer Fan von dem Podcast und hören ihn auch immer regelmäßig.
Ja, vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Ich stelle euch nochmal ganz kurz dem Publikum vor. Julian, du bist Professor für Energiespeicher an der Hochschule Ruhr-West. Und Marvin, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Fraunhofer Umsicht. Ja, und ihr beide, ihr forscht an dieser Technologie, die wir heute besprechen, nämlich Eisenluftbatterien, auch in gemeinsamen Projekten zusammen. Marvin, fangen wir erstmal mit dir an. Google plant, die weltweit größte Eisenluftbatterie für eines seiner Rechenzentren aufzubauen. Was hat denn Google da in Minnesota genau geplant? Welche Speicherkapazität ist da vorgesehen? Erklär uns das mal bitte.
Genau, so im Prinzip möchte Google ein KI-Rechenzentrum aufbauen. Ist ja gerade ein großer Trend in der Industrie. Und um das lokale Stromnetz da nicht zu belasten, beziehungsweise autark vom lokalen Stromnetz zu werden, wollen die gemäß des BYOP, nennt man das, Bring Your Own Power Ansatzes, quasi ihr eigenes Energienetzwerk da aufbauen. Also die wollen, Google möchte da eine Eisenluftbatterie installieren mit einer sehr hohen Speicherkapazität, 30 Gigawattstunden, was extrem viel ist. Also im Vergleich, so die Gesamtmenge an stationären Energiespeichern in Deutschland ist so auch ungefähr bei 28 Gigawattstunden momentan. Also es ist schon wirklich eine Hausnummer, was sie da aufbauen, und auch so um Faktor 10 größer, was so momentane Speicher im Netz quasi leisten können.
Ja, wow, also beeindruckende Zahlen, Julian. Wenn Google jetzt in diese Speichertechnologie investiert und das eben tatsächlich geplant hat, ist das schon so ein Marktdurchbruch jetzt für Eisenluftbatterien, oder ist das eigentlich erstmal ein Testballon und Google geht damit auch so ein bisschen erstmal ins Risiko?
Ich glaube, es könnte ein Marktdurchbruch werden für die Technologie, und genau das ist, glaube ich, auch die Absicht. Man versucht es einfach mal. Marvin hatte gesagt, es ist eine extrem große Energiemenge, die dort gespeichert werden soll. Und die Ziele, die Google hat, sind einfach extrem groß. Und sie wollen ja nicht nur dieses Rechenzentrum unabhängig machen, sondern dass bis 2030 wollen die quasi CO2-neutral werden in ihren gesamten Rechenzentren. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss man eigentlich große Schritte machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch so ein typischer Ansatz, der im Silicon Valley wahrscheinlich auch herrscht, dass man sagt, wir versuchen es einfach mal, wir gehen da mal wirklich ins Risiko und machen nicht kleckerweise, probieren etwas aus, ob das wirklich gut funktioniert, und haben dann eine Testzeit von 3-4 Jahren und dann gehen wir einen Schritt weiter, sondern die machen 3 Schritte auf einmal und gehen dann sofort zu den großen Investitionen. Die haben natürlich auch ein bisschen Kapital im Hintergrund und können dieses Risiko eingehen. Denn wenn diese Technologie funktioniert, hat die perspektivisch eben das Potenzial, eine deutlich günstigere Alternative zu sein, die auch deutlich ausbaufähiger ist, noch aufgrund großer Rohstoffverfügbarkeit. Da kommen wir, glaube ich, später noch drauf. Insofern ist das ein Ansatz, dass die Technologie dann Durchbruch bekommt. Das ist eigentlich eine Förderung, ein Push in diese Richtung, der sowohl für Google einen Mehrwert hat, weil sie dann diese Technologie nutzen können und eben dieses Ziel erreichen können damit. Und perspektivisch ja auch weitere kostengünstigere Speicher brauchen. Die brauchen nicht nur die 30 Gigawattstunden, die brauchen eigentlich ja noch mehr. Gleichzeitig ist es aber auch für Form Energy, also der Partner, der die entsprechenden Batterien dann liefert, ein Startup, kann man fast nicht mehr Startup nennen, sind schon ein bisschen größer geworden, sehr, sehr, sehr attraktiv, weil sie da einen sehr großen Demonstrator haben. Und eben, wenn das wirklich realisierbar ist und sich zeigt, dass das auch umsetzbar ist und auch gut funktioniert, dann haben die quasi den Markt für sich erobert. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass da gute Verträge ausgehandelt werden zwischen Google und Form Energy.
Ja, wir gehen gleich nochmal viel tiefer rein in diese Technologie und schauen uns das genau an, auch was so die Forschung dazu betrifft. Vielleicht erstmal vorab, gefühlt ist es in Deutschland ja so, das haben wir in diesem Podcast auch dutzende Male schon durchgekaut, dass man sich hier in Deutschland immer besonders Sorgen um die Dunkelflaute macht. Jetzt diese Eisenluftbatterien, die werden häufig damit beworben, dass sie eigentlich ganz gute Mittel- und Langzeitspeicher sein sollen. Julian, haben wir denn damit eine Lösung für diese Dunkelflauten mit dieser Technologie?
Erstmal die Frage, was ist eine Dunkelflaute? Das heißt letztlich, wir haben weder Sonne noch Wind in ausreichender Menge zur Verfügung, sodass wir unseren Energiebedarf durch erneuerbare Energien decken können. Die Problematik tritt dann ein, wenn das über einen längeren Zeitraum auftritt. Und diese Zeiträume, die am häufigsten auftreten, sind Unterbrechungen so 1 bis 2 Tage, manchmal auch 3 bis 5 Tage. 3 bis 5 Tage sind wir bei 100 Stunden. So, das ist also dann dieser Bereich, der abgedeckt werden soll mit dieser Zelltechnologie. Wir hätten mit der Eisenluftbatterie die Möglichkeit, diese Zeiträume abzudecken. Denn um solche Zeiträume von mehreren Tagen abzudecken in der Energieversorgung, braucht man sehr hohe Kapazitäten. Also man braucht sehr hohe Energiemengen, die man einspeichern kann. Dafür braucht man eben nicht nur einen kleinen Speicher, sondern man braucht große Speicher. Und das ist das Problem, diese großen Speicher zu installieren. Die müssen finanzierbar sein, also muss ökonomisch sein, das Konzept. Und man braucht ausreichend Rohstoffe zur Verfügung, um diese Speicher überhaupt bauen zu können. Das heißt, wir wollen da natürlich dann Materialien einsetzen, die in großer Menge verfügbar sind. Und da spielt Eisen eine Rolle als ein Material, das sehr häufig in der Erdkruste vorhanden ist und kann deshalb da eine Lösung sein. Aber die Technologie, und jetzt sind wir wieder bei dem Risiko, was da auch eingegangen wird, ist eben noch nicht komplett ausgereift. Das heißt, es gibt auch Probleme dabei. Und ein ganz wesentliches Problem, das ich dort sehe, ist die Selbstentladung dieser Technologie. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit, über einen langen Zeitraum, wir reden von mehreren Tagen, die Energie einzuspeichern und auch zu halten. Und dieses Halten ist eben problematisch, wenn die Selbstentladung, also der Verlust der Energie einfach, weil sie steht, verliert sie Ladung. Und das ist eben bei den Eisenluftbatterien eine deutlich größere Menge als bei Lithiumbatterien beispielsweise. Also wir reden hier von 5 bis 10% Energieverlust pro Tag, den wir haben. Deshalb können wir auch nicht viel länger als diese 100 Stunden überhaupt gewährleisten, weil dann der Speicher einfach signifikant stärker entladen wird. Und diese Problematik für Langzeitspeicherung ist natürlich ungünstig. Aber ich denke, damit es wirklich eine Langzeitspeicherung möglich ist damit, ist das ein wesentliches Problem, das gelöst werden muss.
Gibt es denn da eigentlich eine einheitliche Definition von diesem Langzeitspeicher? Weil es wird ja auch oft gesagt, naja, wir müssen das vielleicht auch irgendwie vom Sommer in den Winter irgendwie bekommen. Das ist ja dann wirklich eine sehr, sehr lange Speicherzeit. Gibt es da irgendwas? Wie viele Stunden, Tage oder sowas ist mittel, kurz und was ist dann lang?
Man redet von Kurzzeitspeichern, wenn sich das so bis zu einem Tag quasi verschiebt. Wenn das länger ist, dann redet man von Langzeitspeichern. Wir reden hier aber weniger von wirklich komplett saisonaler Verschiebung, ja, das heißt diese Verschiebung von Sommer in den Winter, sondern es ist im Prinzip ausreichend, wenn wir in der Lage sind, Energie zu verschieben über mehrere Tage. Man redet hier von, was auftreten kann, sind so 2 Wochen Dunkelflaute in ganz extremen Fällen. Also es tritt dann einmal in 5 Jahren auf, so ein Fall, dass man dort dann eben keine Versorgung hat. Und jetzt kommt der Punkt, warum ist das möglich? Warum braucht man nicht die Verschiebung vom Sommer in den Winter? Das liegt einfach daran, dass wir eine entsprechende Erzeugung parallel aufbauen müssen. Das heißt, wenn wir erneuerbare Energie haben, dann haben wir Photovoltaik, die im Sommer dominant ist, und wir haben Windenergie, die im Winter deutlich mehr Erträge liefert. Und wir brauchen einen guten Überlapp von beiden Energieerzeugungssystemen, so dass wir allein durch die erneuerbaren Erzeugungsanlagen schon eine relativ gute Verteilung der elektrischen Leistung haben. Und nur wenn beide ausfallen, also wenn keiner von den beiden ausreichend Energie bereitstellt, dann müssen die Speicher einspringen. Und da, wenn man die Daten analysiert, kommt man eben dazu, das kann so maximal 14 Tage sein.
Jetzt kommt Werbung.
Du hast eine Solaranlage mit Heimspeicher? Dann kannst du jetzt noch mehr aus deiner Anlage herausholen, und zwar mit NeoGrid AI von O-Strom. Stammhörer des Geladen-Podcasts, die kennen ja O-Strom bereits für die Ladesteuerung und Flexibilitätsvermarktung von E-Autos. Jetzt geht O-Strom noch einen Schritt weiter. NeoGrid AI optimiert deinen Stromverbrauch automatisch und macht deinen Heimspeicher fit für die Energiewende.
Das bedeutet, dein Speicher wird weiterhin so genutzt, dass du möglichst viel von deinem eigenen Solarstrom verbrauchst. Gleichzeitig kann freie Speicherkapazität genutzt werden, um das Stromnetz zu unterstützen. Genau dann, wenn Flexibilität gebraucht wird. Und als Belohnung, da erhältst du dann einen Bonus. So bleibt also dein Heimspeicher nicht nur ein Energiespeicher, sondern kann auch aktiv dabei helfen, das Stromnetz stabiler zu machen.
Zum Start können Besitzer ausgewählter Huawei-Heimspeicher direkt loslegen und in den kommenden Monaten, da werden dann kontinuierlich weitere Hersteller hinzugefügt. Mit deinem E-Auto und eben neu jetzt auch mit deinem Heimspeicher, da optimiert NeoGrid AI herstellerübergreifend mehrere Geräte gleichzeitig. Immer mit dem Blick auf Stromnetz.
Informiere dich jetzt auf ostrom.de oder suche einfach nach NeoGrid AI. Mit dem Code GeladenPod erhältst du für deinen Wechsel jetzt sogar noch einen Willkommensbonus. Ja, Marvin, wenn sich jetzt schon so ein riesiger Player wie Google mit Langzeitspeicherung auseinandersetzt, wie ist das nach deiner Einschätzung? Ist das vielleicht so eine Art Schlüsselmoment jetzt gerade mit dieser Technologie, auch wenn die jetzt gerade den Markteintritt hat, dass man sich weltweit mit Langzeitspeicherung jetzt beschäftigt und das wirklich auch so eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende in den kommenden Jahren, Jahrzehnten dann wird?
Die Eisenluftbatterie oder auch allgemein Batteriespeicher, die ja alle ihre Vor- und Nachteile haben, werden alle wichtig sein. Und jetzt speziell im Fall von Google, Google hat jetzt im Prinzip ein spezielles Problem. Die wollen punktuell an einem Standort eine zeitliche Fluktuation der Energieversorgung quasi ausgleichen. Und dafür ist diese Batterietechnologie, würde ich sagen, extrem gut geeignet, mit sämtlichen Vor- und Nachteilen. Aber würde ich sagen, für dieses spezielle Problem ist das schon echt eine gute Lösung. Aber wenn man jetzt so quasi dieses Gesamtkonzept, also die Gesamtenergiewende betrachtet, ist es halt eine Schlüsseltechnologie von vielen, meiner Meinung nach. Also es gibt andere gute Ansätze, um vor allem auch Übereinspeisung und Untereinspeisung auszugleichen. Aber die Batteriespeicherung, beziehungsweise auch die Eisenluftbatterie in dem Fall, wird ein wichtiges Puzzleteil dafür sein. Aber halt ein wichtiges Puzzleteil von vielen Teilen.
Ja, liebes Publikum, wenn ihr gerne öfter solche neuen Technologien von der Forschung eingeordnet bekommen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Geladen-Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. So, Julian, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Aus welchen Gründen eignen sich denn Lithium-Ionen-Batterien wiederum nicht als Langzeitspeicher? Du hast es schon ein bisschen mal irgendwie ja angedeutet, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Zunächst einmal ist die Lithium-Ionen-Technologie eine total tolle Technologie. Also wir forschen ja an Eisenluft, aber trotzdem bleibt Lithium-Ionen-Technologie richtig gut. Das sind richtig klasse Systeme, die sich prinzipiell technisch gesehen als Langzeitspeicher eignen würden. Ja, die haben eine geringe Selbstentladung, wir haben eine hohe Energiedichte, wir haben eine hohe Leistungsbereitstellung. Es gibt viele Parameter, die dafür sprechen würden, die als Langzeitspeicher einzusetzen. Aber das Problem sind einmal die Kosten, die damit verbunden werden. Ich hatte ja angedeutet, wir brauchen sehr hohe Energiemengen oder Energiespeicherkapazität. Da gibt es so verschiedene Analysen, die sagen, wenn wir allein im Strombereich komplett auf erneuerbare Energie uns fokussieren wollen, also keine thermischen Kraftwerke mehr einsetzen würden, dann bräuchte man Speicherkapazitäten, die liegen irgendwo so zwischen 15 und 30 Terawattstunden. Das ist nochmal ein Faktor 1000 größer als das, was Google plant als Speicher. Und wenn man abschätzt, wie viel Lithium weltweit zur Verfügung steht und sich da allein auf die Reserven bezieht, ja, das heißt quasi der Anteil, der mit wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten gut abbaubar ist, dann erreichen wir weltweit, bezogen auf den weltweiten Lithiumreserven, ungefähr 300 Terawattstunden an Speicherkapazität, die überhaupt möglich sind. Also 10-mal so viel wie das, was man in Deutschland für den Stromsektor bräuchte. Das sind Abschätzungen, ne? Aber zeigt so ein bisschen die Größenordnung. Wenn wir jetzt 10-mal so viel haben, kann man sagen, super gut, Deutschland können wir versorgen, ja, das stimmt. Aber wir sind ja nicht so ganz alleine auf der Welt. Das heißt, wir hätten dann weltweit eine Unterversorgung, wenn wir alle stationären Speicher mit Lithium betreiben würden. Das heißt, wir brauchen dort Materialien, die in großen Mengen verfügbar sind. Da spielt Eisen eben eine Rolle, das eben deutlich größer verfügbar ist. Wir können viel, viel höhere Kapazitäten mit Eisen gewährleisten. So als Zahl mal so eher so 30.000 Terawattstunden. Also das ist nochmal so ein Faktor 100 mehr enthalten. Es gibt noch weitere Aspekte bei der Lithium-Ionen-Batterie. Man darf die als Langzeitspeicher nicht vollladen, weil die Alterung von Lithium-Ionen-Batterien dadurch stark beschleunigt wird, wenn die immer im vollgeladenen Zustand sind. Und Aus dem Grund muss man die immer so ein bisschen niedriger laden. Das ist technisch gesehen kein Problem. Man lädt die einfach auf 80%, muss aber natürlich berücksichtigen, dass man die Batterie entsprechend größer bauen muss dann.
Okay, Marvin, kannst du da bitte nochmal eine Zusammenfassung geben, vielleicht mal so gegenüberstellen, Lithium-Ionen-Batterien und Eisenluft-Batterien? Welche Vorteile haben denn Eisenluft gegenüber der gängigen Lithium-Ionen-Batterie?
Also hauptsächlich ist halt, wie Julian schon gesagt hat, die Materialkritikalität. Und da ist halt Eisen quasi unschlagbar. Das gibt's en masse auf der Erde, vor allem auch in Europa zur Verfügung. Also Eisen ist ein komplett unkritischer Rohstoff, mit dem man halt so eine Technologie realisieren kann. Und vor allem auch die Sicherheit. Also die Eisenluftbatterie ist vom Aufbau her, sie hat halt keine hohe Leistung, sondern eine vergleichsweise hohe Energiedichte, weil halt die Luft quasi in der Nettobilanz nicht mitgezählt wird, die halt als Energiespeicher quasi auch mit benutzt wird, aber halt im System nicht gespeichert werden muss. Wir haben Wässrigen-Elektrolyten in der Eisenluftbatterie, also man kann halt Kaliumhydroxid nehmen, Natriumhydroxid nehmen. Ist jetzt, ja, salopp gesagt, im Prinzip das, was auch im Rohrreiniger drin ist. Also jetzt sollte man trotzdem nicht in die Umwelt kippen natürlich, aber es ist erstmal unkritischer als diese organischen Verbindungen, die halt im Elektrolyt in der Lithium-Ionen-Batterie mit benutzt werden. Und der Elektrolyt, da er halt wasserbasiert ist, ist er nicht brennbar. Und das sind halt wirklich Faktoren, die halt vorteilhaft gegenüber der Lithium-Ionen-Batterie sind.
Das sind ja schon eine Reihe von Vorteilen, die jetzt diese Technologie mit sich bringt. Ich bin gerade ein bisschen hellhörig geworden, als Marvin das erzählt hat mit den Rohstoffen. Kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Weil das hat ja tatsächlich doch jetzt mittlerweile, wenn wir uns so die Geopolitik weltweit angucken und ja Handelszölle und so weiter oder auch teilweise Rohstoffe, die zurückgehalten werden in China oder sowas und tatsächlich nicht beschränkt werden im Handel, dann ist das doch ein großer Punkt, der vielleicht so für die Zukunft für Europa auch sprechen könnte.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt dafür, alternative Technologien in der Energiespeicherung einzusetzen, dass man eben nicht diese starke Abhängigkeit hat. Und im Bereich von Lithium als der Standard quasi beziehen wir die Rohstoffe ganz stark aus Südamerika, aber eben auch aus China. Und da gibt es natürlich dann auch entsprechende Rückhaltemechanismen, dass China das eben selbst einsetzen möchte für ihre Batterieproduktion, machen die ja im Wesentlichen auch. Das heißt, wir hätten für Europa eine deutlich bessere Versorgungssicherheit mit solchen Materialien wie beispielsweise Eisen.
Marvin, jetzt wollen unsere Hörer immer auch gerne die genauen Kennzahlen hören. Was haben denn Eisenluft für Energiedichten und auch für Lade-Entladezyklen? Wie sieht's denn da aus?
Was man halt sagen kann, ist die theoretische Energiedichte. Das ist halt so ein Wert, der klingt immer ganz gut, weil halt da gerade die Eisenluftbatterie halt den Riesenvorteil hat, dass man halt nur die Hälfte der Energie quasi physisch in der Batterie speichern muss. Und wenn man halt eine ideale Eisenumsetzung hat, die man natürlich praktisch nicht erreichen kann, kommt man so auf einen theoretischen Wert von ungefähr 750 bis 1200 Wattstunden pro Kilogramm, was halt extrem hoch ist, aber diesen Wert wird man praktisch nicht erreichen. Da hängen halt viele Faktoren drin. Einmal die Materialumsetzung halt des Eisens, dass ich niemals das gesamte Eisen in der Batterie umsetzen kann. Unter anderem auch parasitäre Reaktionen am Eisen, also dass ich die Ladung, die ich umsetze an der Elektrode, nicht nur komplett in die Eisenreaktion einbringe, sondern auch in eine parasitäre Wasserstoffentwicklung, die damit stattfindet. Das kann man mit Methoden unterdrücken, aber niemals komplett verhindern. Und auch an der Luftelektrode ist halt noch ein Punkt, der die Energiedichte massiv beeinflusst, sind die sogenannten Überspannungen. Also ähnlich wie bei der Brennstoffzelle, also vom Prinzip her, die Eisenluftbatterie ist eine halbe Brennstoffzelle auf der Kathodenseite, also auf der Luftseite. So seriöse Werte aus Forschungspapern kann man sagen, so 50 bis 120 Wattstunden pro Kilogramm sind so Sachen, die man so allgemein erreichen kann mit den gegebenen Bedingungen.
Das heißt, wir haben sehr, sehr hohe theoretische Energiedichten, die aber dann durch diverse Sachen, die du gerade aufgezählt hast, doch sehr, sehr weit runtergedrückt werden, also deutlich unter so der Lithium-Ionen-Technologie, auch unter Natrium-Ionen, die jetzt auch den Markteintritt hatten, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist, oder? In dem Bereich, in den sie eingesetzt werden?
Genau, das sind ja stationäre Speicher. Also die, also auch da kommt es immer darauf an, wo werden die eingesetzt? Also habe ich eine Platzlimitierung oder nicht? Gewicht, würde ich sagen, ist bei stationären Speichern erstmal nicht so wichtig. Aber die Effizienz ist halt wirklich das Problem, weil diese sogenannte Überspannung, die man hat, also die der in Anführungsstrichen thermodynamisch nicht korrekt, aber der Energieverlust beim Entladen bzw. beim Laden, genau diese Differenz geht halt auf Kosten der Effizienz. Und das sollte man halt optimieren, damit man halt im Prinzip keinen Energieverlust in Anführungsstrichen hat.
Tatsächlich ist es in den meisten Batterien nur möglich, also Eisenluftbatterien nur möglich, ungefähr ein Drittel des vorhandenen Eisens wirklich an der Reaktion teilhaben zu lassen. Die Gründe dafür sind halt ja noch relativ kompliziert. Also die befinden sich tatsächlich in der Forschung. Das liegt daran, dass eben Eisenprodukte gebildet werden, die häufig schwer wieder reversibel sind. Das heißt, die sich wieder rückumwandeln lassen in das Eisen. So, das heißt, diese und teilweise auch dann die weitere Reaktion auch blockieren. Und hier ist man dabei, dass man versucht, eben mehr Eisen an der Reaktion zu beteiligen, indem man die Materialeigenschaften des Produktes, also das, wohin das Eisen hinreagiert ist in der Elektrode, so weit zu verändern, dass sie dann zum Beispiel leitfähiger sind oder Ionen besser durch können, also die Ionenleitfähigkeit dann erhöht wird und dadurch mehr Eisen ausgenutzt wird. Das hätte einen Vorteil, auch wieder in Bezug auf die Kosten, weil die Kosten einer Batterie entstehen ja nicht nur durch das Rohmaterial, durch das aktive Material, sondern durch ganz viele andere Komponenten noch hinzu. Ja, Elektrolyt, Zellgehäuse, Stromabnehmer etc., Binder. Und wenn wir aber mehr von dem Eisen ausnutzen können, haben wir bei selben Kosten eine höhere Speicherkapazität. Ja, das heißt, das ist definitiv ein ganz wichtiger Aspekt, an dem man, den man weiterentwickeln kann. Und diese große Diskrepanz von theoretischer und praktischer Kapazität, also Ladungsmenge, die die Elektroden aufnehmen können, ist etwas, was wir dringend verbessern müssen.
Könnt ihr vielleicht noch was zu Lade- und Entladezyklen sagen? Weil das ist ja auch ganz spannend, gerade wenn Form Energy jetzt diesen Auftrag da mit Google hat. Das heißt, da wird es ja irgendwelche Zahlen geben und die werden wahrscheinlich doch relativ hoch liegen, sonst würde Google ja dieses Invest nicht eingehen, oder?
Was man so im Labor sieht, sind so Messungen immer so um die 500 Zyklen rum, was man auch eigentlich relativ safe sagen kann. Danach geht die Batterie meist nicht kaputt, sondern die Messung wird quasi gestoppt. Genau, was jetzt so real von Form Energy erreicht wird, was da beworben wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber solche Sachen sollte man, finde ich, auch mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es wird halt immer eine Zahl angegeben, aber nie unter welchen Bedingungen das passiert.
Der Anwendungsfall ist nicht der, dass ich eine tageszeitliche Verschiebung haben möchte. Das heißt, ich möchte immer die Energie von Tag in Nacht hineinschieben und brauche damit auch meine 300 Zyklen pro Jahr, sondern es geht ja darum, diese Dunkelflauten auszugleichen. Und da hatten wir gesagt, das sind Ereignisse, die relativ selten auftreten. Bedeutet, der Speicher ist die meiste Zeit vollgeladen. Deshalb ist es auch gut, einen Speicher zu haben, der eben eine volle Ladung gut verträgt. Das kann Eisenluft. Und wird nur wenige Zyklen im Jahr fahren. Also diese Ereignisse, dass ich Dunkelflauten habe von mal 5 Tagen, das tritt vielleicht 5-mal im Jahr auf, wenn überhaupt. Das heißt, ich habe pro Jahr relativ wenig Zyklen, die meine Batterie auch leisten muss.
Ja, guter Hinweis. Vielen Dank. Ihr habt jetzt beide schon die ganze Zeit gesprochen. Wir haben eine Eisen- und eine Luftelektrode. Julian, erklär doch nochmal genau, was passiert denn jetzt beim Entladen genau in der Batterie? Wie läuft das, diese Reaktion mit dem Eisen?
Vom prinzipiellen Aufbau besteht die Luftelektrode aus einem sogenannten Stromabnehmer. Das ist in der Regel ein metallisches Drahtgeflecht, das eben elektrisch kontaktiert werden kann. Und dieses Drahtgeflecht, das muss auch eine recht hohe Oberfläche haben, damit es eine gute Reaktivität hat. Also bei der Entladung kommen Elektronen in meine Luftelektrode, also in dieses Drahtgeflecht hinein. Und dann reagieren Wasser, Sauerstoff und die Elektronen, die kommen zusammen und bilden sogenannte Hydroxidionen. Kennt man vielleicht aus der Schule noch, das sind diese OH-Ionen, die befinden sich dann aber auch im Elektrolyten. Diese Ionen werden jetzt transportiert durch den Elektrolyten, der ist eben leitfähig für Ionen, auf die Eisenseite. Und auf der Eisenseite reagieren die jetzt mit unserem Eisen. Das ist dann metallisches Eisen, das reagiert dann mit diesen Hydroxidionen und gibt dabei Elektronen ab. Man nennt den Vorgang dann Oxidation. Und so haben wir dann letztlich die komplette Zelle. Da gibt es ganz unterschiedliche Oxide. Man kennt es vielleicht, wenn man Eisen in Feuer hält, dann will ich so eine schwarze Patina da oben drauf. Während wenn ich es in Wasser stelle und es korrodiert, dann ist es plötzlich braun. Das sind beides Eisenoxide, die sich bilden, aber unterschiedlicher Art. Und jetzt ist eben die Frage, welche Art von Oxiden oder Hydroxiden bilden sich in dieser Eisenelektrode? Und da gibt es einige, die gut reversibel sind, andere sind nicht so reversibel. Und eigentlich, das ist so die Grundannahme, ist mittlerweile auch durch kristallographische Messungen auch nachgewiesen, dass wir das Eisen zunächst einmal umwandeln in Eisenhydroxid. Das ist ein ziemlich instabiler Stoff. Sobald der Luft kommt, wird er sofort zum Oxid. Also lassen wir die Luft mal erstmal weg. Und dann bleibt das als Hydroxid quasi vorhanden. und kann dann auch wieder rückumgewandelt werden, und zwar im umgekehrten Prozess. Dort habe ich jetzt nämlich die Elektronen, die aufgenommen werden von dem Eisenhydroxid. Dadurch werden UH-Ionen abgespalten und das Eisen wird dann wieder in metallischer Form vorliegen. Dieser Prozess läuft nicht, wie man das erwartet, über einen sogenannten Festkörperprozess ab. Das heißt, wenn ich das Eisenhydroxid bilde, kommt das Hydroxidteilchen an und reagiert dann mit der Eisenoberfläche, an der Eisenoberfläche und bildet dort dann das Hydroxid. Also die Reaktion, dass Eisen sich löst, mit den UH- verbindet und diese gelösten Spezies bildet, geht recht gut. Die Rückreaktion ist relativ schwierig. Ja, und deshalb haben wir Probleme letztlich in der Aufladung unserer Eisenelektrode und sind deshalb in der Aufladung deutlich langsamer als in der Entladung, zumindest auf Eisenseite.
Marvin, erklär das nochmal mit der Luftelektrode. Wie ist das mit dem Sauerstoff?
Also der Sauerstoff diffundiert durch die Pornstruktur der Elektrode an die sogenannten aktiven Zentren der Elektrode. Der Sauerstoff wird an der Oberfläche reduziert. Wie Julian gerade sagte, aus dem Sauerstoff mit dem Wasser zusammen werden die UH-Ionen gebildet und dann geht es im Prinzip weiter zur Eisenelektrode.
Ja, jetzt haben wir schon gehört, dass der Aufbau doch ein bisschen sich unterscheidet von den Batteriezellen, die wir normalerweise kennen. Da kennen wir jetzt so die drei gängigen Formate, die auch in den Antriebsbatterien beispielsweise auch immer eingesetzt werden. Also prismatisch, Rundzelle und auch Pouchzelle. Wie sieht es hier aus? Ist das irgendwie ein anderes Format oder hat man sich da tatsächlich auch auf diese Formate wieder beschränkt?
Klassiker ist ja die typische Zink-Luft-Batterie, also die typische Hörgerätebatterie. Das ist eine normale Knopfzelle, die gibt schon Ewigkeiten, kann aber nur entladen. Also die sind nur in Anführungsstrichen eine primäre Batterie. Aber geht halt auch, theoretisch. Aber so die Systeme, die in stationäre Richtung gehen, die sind im Prinzip vergleichbar mit Brennstoffzellenaufbauten.
Julian, dann kommen wir mal zur Anwendungsebene und gehen wieder so ein bisschen aus dem Theoretischen, aus der Forschung raus. Wo siehst du denn so die wichtigsten Einsatzbereiche? Rechenzentren, klar, haben wir jetzt schon abgefrühstückt, aber was gibt's da ansonsten noch? Also Netzspeicher vielleicht in der Industrie, könnte ich mir vorstellen, ist das natürlich grundsätzlich interessant. Privathaushalte wahrscheinlich eher nicht, oder? Das lohnt sich tatsächlich wahrscheinlich nicht.
Privathaushalte würde ich ebenfalls ausschließen, jetzt weniger aus finanzieller Sicht, sondern aus ein paar anderen Aspekten. Zunächst einmal, um den Einsatzbereich grundsätzlich festlegen zu können, geht es darum, wie viel Energie habe ich, wie viel Leistung habe ich in meiner Batterie und wie ist das Verhältnis von den beiden auch zueinander. Das heißt, brauche ich eher Speicher, die über einen langen Zeitraum viel Energie bereitstellen, aber vielleicht gar nicht so viel Leistung abgeben müssen? Oder brauche ich eben Speicher, die sehr hohe Leistungen abgeben müssen, aber das nur über wenige Stunden? In einem Heimspeicher habe ich eine Verschiebung von Energie, also der Menge, die eben Arbeit leisten kann, in die Nacht hinein oder in den nächsten Tag, wenn meine Sonne dann vielleicht mal nicht scheint. Ich brauche da insgesamt nur für einen relativ kurzen Zeitraum meine Energie und brauche deshalb vergleichsweise wenig Energiemenge. Aber ich habe in kurzer Zeit auch das Aufladen meines Speichers, nämlich nur über ein paar Stunden am Tag, die das erfolgt. Das heißt, das Ganze erfolgt mit einer hohen Leistung. Und deshalb passt für also ein Heimspeicher typischerweise ein Speicher, der eine recht hohe Leistung hat, bei moderater Energie oder mittelmäßig großer Energiemenge, die man speichern kann. Jetzt ist die Eisenluftbatterie genau das Gegenteil. Ja, die kann sehr große Energiemengen speichern. Im Vergleich dazu ist aber die Leistung relativ gering. Deshalb ist es für einen Eimspeicher erstmal nicht gut geeignet. Das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist, ob man sich so einen Eisenluftspeicher tatsächlich ins Heim stellen möchte. Also abgesehen davon, dass es von den Leistungs- und Energieparametern etwas ungünstig ist, ist auch die Sicherheit, die wir dort ansprechen müssen. Also Eisenluftbatterien haben den Vorteil, dass die aus Materialien bestehen, die nicht brennbar sind. Im Unterschied zu Materialien, die wir bei der Ionenbatterie haben. Aber beim Ladeprozess der Eisenluftbatterie bilde ich immer etwas Wasserstoff. Also auch wenn der Elektrolyt selbst nicht brennbar ist, habe ich ein bisschen Wasserstoff. Und den muss ich sicher abführen können. Das heißt, ich muss das Ganze in einem gut belüfteten Raum aufstellen. Ich bräuchte also dann auch beim Heimspeicher eine entsprechende Belüftung in meinem Keller. Und um eben ein Risiko zu vermeiden, dass ich ein explosionsfähiges Gemisch erzeuge. Das ist machbar, das ist steuerbar. Das ist aber etwas, was ich eher in die Hände von professionellen Anwendern legen würde, anstatt es in die Verantwortung des Hausbesitzers dann zu geben. Zukünftig, wenn wir mehr Erneuerbare haben und eben auch in unserem Netz die Dunkelflauten abpuffern wollen, dann brauchen wir auch stationäre Speicher, die große Energiemengen einspeichern können, und die müssen dann kostengünstig sein und eben, ne, haben wir schon gehabt, gut verfügbare Materialien haben. Und dafür ist natürlich dann die Eisenluftbatterie wieder gut geeignet. Die hat dann auch die ausreichende Leistung, weil wir sie eh so groß dimensionieren müssen, weil wir den Energiebedarf auch haben.
Marvin, wir haben jetzt die ganze Zeit über Form Energy geredet aus den USA. Wie sieht das denn so international aus? Also hat China, haben chinesische Unternehmen da auch irgendwie Aktien in dieser Technologie drin? Und wie sieht es in Europa aus? Interessiert uns natürlich besonders. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Unternehmen, die da auch tatsächlich mitentwickeln?
In Europa haben wir auch erste, also mindestens ein Unternehmen, Ore Energy in den Niederlanden, die jetzt auch vor ein paar Monaten den ersten Demonstrator ins Netz gehangen haben. Also ich würde sagen, wir können auch gut mitspielen. Also ich würde immer noch sagen, Form Energy ist jetzt halt präsenter und auch vielleicht weiter fortgeschritten, aber ich würde sagen, wir müssen uns dahinter nicht unbedingt verstecken in Europa.
Schön zu hören, dass Ore Energy da tatsächlich in den Niederlanden mitspielt. Julian, kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, auf diesen Demonstrator? Was für Kennzahlen gibt es da oder was ist damit genau geplant?
Die Größenverhältnisse des investierten Kapitals, wenn wir das mal vergleichen, bei Ore Energy liegen wir hier bei 20 Millionen so ungefähr Euro und bei Form Energy reden wir von 1 Milliarde, die ein Investmentkapital haben. Das ist eine ganz, ganz andere Größenordnung, da wird einfach sofort groß gespielt. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch dieser American Way of Life, so denken die Amerikaner, und im Unterschied dazu, wir Europäer sind da eher vorsichtiger und zurückhaltender. Und sind da eher, gehen so schrittweise vor. Wir machen erstmal einen kleinen Test und dann schauen wir, ist das okay? Und wenn das gut ist, dann machen wir weiter. Also es ist eine sehr solide Arbeit, die hier durchgeführt wird, die auch gut flankiert wird. Marvin hat es angesprochen, auch von den Forschungsmöglichkeiten, die man hier in Europa eben hat, um eben schrittweise dahin zu gehen, um das System wirklich gut zu verbessern. Bis man dann ein System hat, das wirklich gut funktioniert, und dann geht's hier los. Die Denkweise da drüben ist einfach anders, dass man sagt, wir versuchen einfach, wir gehen ins Risiko, machen einfach, vielleicht klappt's ja, wenn nicht, dann nicht.
Kann auch schief gehen.
Kann auch schief gehen, und ich glaube, das wird akzeptiert. Ja. Das ist anders, und das ist eher ein politisches Statement. Man sagt, man muss hier aber mal mehr, man muss hier größer machen. Ja, wenn es Erfolg hat, immer gerne. Aber der Misserfolg, der ist, glaube ich, nicht wirklich eingepreist in unserer Gesellschaft. Insofern, glaube ich, entspricht das uns einfach so, also dem europäischen Denken, dass wir dort schrittweise vorangehen. Das kommt auch, führt auch zum Erfolg an einigen Stellen, an anderen wiederum nicht, weil man dann eben langsamer ist, das stimmt, aber man geht weniger Risiko ein.
Ja, Marvin, du hast im Vorgespräch was angesprochen, was vielleicht ein neues Geschäftsfeld auch hier im Zusammenhang mit dieser Technologie sein könnte für die Zuliefererindustrie, der Automobilindustrie. Erzähl mal, was könnte das sein?
Was uns aufgefallen ist, auch im Gespräch, vor allem über Firmen, die auf uns zugekommen sind, ist, dass sich vor allem Automobilzulieferer so ein bisschen im Rahmen der Mobilitätswende auch ein bisschen Sorgen im Geschäftsfeld machen. Und Sintern ist da so ein Klassiker. Das wurde früher mal zur Elektronenherstellung benutzt, wird aber, ja, unserer Auffassung nach jetzt mittlerweile eher weniger benutzt, Elektronenherstellung, ist aber eine wichtige Technologie im Bereich der Herstellung von Automobilteilen. Und wir sind auch teilweise im Austausch, beziehungsweise versuchen da auch teilweise Projekte zu akquirieren, dass man so ein bisschen so sich im Prinzip Technologien zur Elektronenherstellung angucken kann, die in anderen Industriezweigen benutzt werden. Beispiel ist hier die Sintertechnologie, mit der wir uns halt relativ viel beschäftigen.
Ja, abschließende Frage an euch beide. So ein bisschen eine bei Forschern ungeliebte Glaskugelfrage nochmal zum Abschluss. Wenn wir jetzt in 10 Jahren uns nochmal treffen würden, was würdet ihr sagen? Wird dann Eisenlufttechnologie, wird es dann ein Nischenprodukt sein oder wird es vielleicht wirklich ein zentraler Baustein der Energiewende sein? Marvin, fang nochmal an.
Wir haben das halt selber in der Hand und grundsätzlich würde ich jetzt sagen, dass in 10 Jahren die Eisenluftbatterie hoffentlich, also wir hängen auch ein bisschen mit dem Herzen dran, aber dass halt hoffentlich die Eisenluftbatterie wie auch andere Batterietechnologien halt ein wichtiges Puzzleteil darstellen, aber es wird keine Schlüsseltechnologie geben. Und ich finde halt, wir sollten uns zum jetzigen Standpunkt wirklich viele Sachen versuchen anzugucken und viele Sachen versuchen durchzuentwickeln.
Ich glaube, die Technologie hat Potenzial. Das ist, das kann ich so ganz diplomatisch sagen, ohne mich komplett festlegen zu müssen. Die hat Potenzial. Wir haben jetzt hier viele kritische Aspekte auch herausgearbeitet. Also das heißt, wir haben eine recht hohe Selbstentladung, wir haben einen relativ geringen Wirkungsgrad, haben wir gar nicht so ausgearbeitet, aber das hat die Zelle, diese Technologie leider. Wir haben nicht die komplette Kapazitätsausnutzung. Und das sind alles Sachen, an denen man drehen kann. Und wir haben sie rausgearbeitet, weil es Probleme sind. Ich glaube aber, und das ist jetzt die Überzeugung, die ich habe, dass wir in der Lage sind, diese Herausforderungen dann auch zu lösen. Ja, dass wir Lösungen finden dafür. Es gibt Ansätze, die man da verfolgt, die vielleicht die Selbstentladung reduzieren, die eine höhere Ausnutzung der Eisenkapazität gewährleisten. Und das Ganze spielt dann wieder ein darauf, dass die Zelle insgesamt günstiger wird. Ja, wenn wir mehr Eisenkapazität nutzen oder eben weniger Verluste haben, wird die Zelle günstiger und wir brauchen weniger erneuerbare Energien, die wir zubauen müssen, um die Verluste ausgleichen zu müssen. Das heißt, da ist unglaublich großes Potenzial in dieser Technologie, aber auch noch viele Herausforderungen. Ob die in 10 Jahren gelöst werden können, ich könnte es mir vorstellen.
Ja, Julian, Marvin, herzlichen Dank für eure Zeit und eure Expertise. Liebes Publikum, wir sind am nächsten Sonntag wieder für euch da, auf dem Audiobereich, auf allen Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Interview und bis bald. Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.